Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Basta mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir sind wieder hier am Anfang Juni. Happy Pride Month. Ja. Um über die aktuellen Nachrichten aus der Anime-Welt zu reden. Und ja, die Woche war irgendwie besonders komisch. Wir haben wirklich einige komische Nachrichten auch dabei. Wir haben ein paar neue Anime natürlich. Wir haben irgendwas wieder mit AI und irgendwas wieder aus Hollywood, auf das wir jetzt alles zu sprechen kommen können.
Also auch komisches Zeugs. Der komische ja. Podcast für das komische Zeugs.
Ein komischer Podcast wird das heute, genau. Wir gehen direkt dieses Mal zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und da ist jetzt nämlich schon die zweite Staffel von Dorohedoro zu Ende gelaufen. Und da wurde angekündigt, dass auch eine dritte Staffel bereits sich in Produktion befindet.
Oh, cool. Das wäre jetzt eine ganze große Marke, ne?
Yes. Ich weiß nicht, wie viel das damit dann schon adaptiert hat, weil der Manga ist ja schon etwas älter und fertig und abgeschlossen. 23 Bände hat der.
Okay. Ja. Das ist einiges. Da könnte noch eine Viertelstaffel drin sein oder mehr noch.
Ja, denke auch. Eine vierte, vielleicht noch eine fünfte. Ich weiß nicht, wie es gepaced ist. Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist es anscheinend auch schon in Produktion, die dritte Staffel. Das heißt, diesmal müssen wir wahrscheinlich nicht so lange warten wie die Zeit zwischen der ersten und zweiten Staffel. Cool, auf jeden Fall, cool.
Ja, ist so wirklich. Die Monster-Designs, die Brutalität, die Welt, ist alles sehr abgefahren.
Yes. Dann wird angekündigt, The Shy Snow Woman and the Cursed Ring ist ein Doujin-Manga, der einen TV-Anime bekommen soll. Okay. Die Ankündigung ist in der Richtung etwas seltsam. Es ist ein Adult-Doujin-Manga, also es ist Pornografie. Und die Mangaka, denn ja, es ist tatsächlich Pornografie von einer Frau, meint, es wäre auch in dem Sinne der erste Fall, wo ein Doujin-Manga direkt in einen kommerziellen TV-Anime adaptiert wird, ohne dass irgendwie ein kommerzieller Manga vorher gemacht worden ist oder eine Hentai-OVA oder sowas, sondern direkt die Steps übersprungen und direkt zum TV-Anime. Die Story ist eben, es gibt einen Vermieter, der findet einen Ring, der Yokai kontrollieren kann, und einer seiner Mieter ist eine Yokiona, die, also eine Schneehexe, die er dann eben kontrollieren kann damit. Und das, ehrlich gesagt, soweit ich das verstanden habe, im ersten Kapitel halt nutzt, um sehr viele Dinge gegen ihren Willen zu tun.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Das Ding sieht nicht aus wie so ein unabhängiger kleiner Amateur-Manga. Das ist erstmal komplett in Farbe. Yes. Und das ist von der Quali genauso wie all diese Webtoons, die großen Namen, ne? Deswegen denke ich mal, das hat geholfen, dass das direkt umgesetzt wird.
Ja, gibt auch schon einen englischen Publisher auch dafür, für die Doujins. Also kann man sich auch auf Englisch holen, wenn man daran interessiert ist. Der Anime wird eine neue Original Story haben, die von dem Mangaka selbst geschrieben wird. Was verständlich ist bei dem, was passiert. Das Ganze wird produziert von Suiseisha. Das ist der Buchverleih, der auch viele von den WW Wave Anime in Druckform rausbringt, also Manga in Druckform rausbringt.
Weißt du, bei der ganzen Sache interessiert mich jetzt wirklich nicht, was das für ein Ding ist. Und ja, das Internet gibt dir genug nackte Haut, wenn du danach suchst. Mich interessiert nur, wie die Frau das gezeichnet hat. Wie sie, ob sie das im Alleingang wirklich gemacht hat. Wie hat die das hinbekommen, hier diesen ganzen 72 Seiten Doujin selber einfach mal so zu machen? Wie lange hat sie dafür gebraucht? Weil es ist einfach, ist richtig aufwendig gezeichnet. Was zum Geier?
Ja. Ja, ich habe nur die Cover gesehen von der Vorlage. Und das sieht auch, also es sieht zumindest wirklich ganz gut gezeichnet aus, so von dem, was ich gesehen habe.
Ja.
Ja, es ist jetzt noch nicht, wir haben jetzt da keine Infos, wer das letzten Endes machen wird, die Adaption, ob das vielleicht bei den anderen Produktionen von Suecia in Zusammenarbeit mit WW Wave wieder so ein Kurzding wird und die Folgen nur so 5 oder 12 Minuten lang sind. Das wissen wir alles noch nicht. Es gibt bisher nur eben eine ein Key Art mit der Protagonistin drauf. Und ja, mal sehen. Auf jeden Fall Sex Sells.
Ja, ich frage mich, ob sie das einfach so aus einer Laune gemacht haben. Weil ganz ehrlich, Auswahl haben sie genug. Allein, wenn du nach Korea guckst und so als im Webtool-Stil möchtest mit volle Farbe, gibt es Tausende und Abertausende. Also,
oh ja.
Ja, aber irgendwie, das wirkt, da kriegt man schon den Eindruck, dass, hey, unabhängig selber Comic produzieren und du könntest, ne, im Lotto gewinnen und bumm, auf einmal hast du sofort ein Anime.
Yes. Es scheint so ein bisschen, dass gerade Suisecha und WW Wave sehr aggressiv zumindest aktuell vorgehen, was das Produzieren von Anime angeht.
Mhm.
Das heißt, einfach nur Porn machen und man hat eventuell die Chance, zu einem Anime zu werden.
Let's go.
Dann auch noch angekündigt, Paradox Life, The Animation, bekommt einen Film. Paradox Life ist eben so ein Multimedia-Hip-Hop-Franchise, was vor ein paar Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, wann der gelaufen ist mehr, auf jeden Fall auch schon eine TV-Serie bekommen hat, 2023 war das. Und jetzt soll Studio Graph 77, noch ein relativ neues Studio, die bisher größtenteils Aushilfsarbeit gemacht haben. Ihr erste richtige Produktion war der Shikaku-Kurzfilm, Episode 4 in der Tatsuki Fujimoto-Anthologie. Jetzt kommen die Hip-Hop-Boys eben wieder in dieser Cyber-Zukunft, wo sie irgendwelche komischen Dinge um ihren Hals tragen, die dann Bilder, die dann ausstrahlen können und ihre Performance visualisieren können. Also es ist eine Stage-Show halt schön machen können.
Ja, ich meine, was sie uns zeigen da, ne, die ganzen Designs, ist alles gut gezeichnet, aber es ist schon wieder fast schon altmodischer Hip-Hop-Kram, wie die massenweise an Ketten und Ringe und alles mögliche um den Hals gelenkt haben. Ne? Eine Bling-Bling in Massen.
Ja, ja. Ich habe auch diesen vorherigen Anime nicht gesehen. Ich glaube, der war sogar bei Cloverworks oder A1 Pictures, glaube ich, gemacht worden, die vorherige Serie. Nee, die war bei Pine Jam. Okay, okay.
Okay.
Aber die machen ja auch nicht so viel tatsächlich überhaupt. Keine Ahnung, wie die irgendwie angekommen ist. Anscheinend ja gut genug. Zumindest in Japan läuft dieses Franchise ja und bekommt ja jetzt eben noch einen Film. Ich weiß nicht, wie es außerhalb Japans aussieht. Naja. Ja. Ich meine, meins sind diese Boys-Idol-Dinger sowieso nicht.
Ach gut, die Leute sind zufrieden, solange sich nur genug CDs verkaufe. Oder warte mal, ja, heutzutage ist es ja nicht mehr so. Heutzutage gucken sie auf Spotify.
Genau, wenn es genug Streams sind, ja. Dann haben wir auch noch The Seven Knights of the Marineer Kingdom. Angekündigt von NHK. Wird also von NHK produziert. Und gemacht bei GC Staff, ist ein Manga von der Mangaka von Kingdom of Gold, Kingdom of Water, was ja auch schon einen Anime-Film bekommen hat vor ein paar Jahren. Hier in dem Manga, Marineer Kingdom, geht es eben um 7 Brüder, die alles Ritter sind und ausgesandt werden in 8 Könige? Königreiche? Ich weiß nicht, vielleicht wird einer in der Mitte durchgeschnitten. Ich weiß nicht, wie sie es machen. Auf jeden Fall wird einer pro Königreich irgendwie ausgesandt. Und dort sollen die eben ihre Partnerin fürs Leben finden.
Okay. Wir sehen da nicht allzu viel.
Yes.
Da ist keine Animation, auch nicht in der kleinen Videovorschau. In dem Poster sind, ja, 7 Leute zu sehen, aber eine davon sieht eindeutig aus wie eine Frau.
Ja, es sind tatsächlich die 7 Brüder. Ich weiß nicht, ob eine Figur irgendwie crossdressed oder ob es sich als Bruder ausgibt, im Prinzip als Mann ausgibt, oder ob es einfach nur ein sehr, sehr weiblich aussehender Mann ist.
Ja, kann natürlich sein.
Ja, wie gesagt, wird gemacht bei GC Staff unter der Regie von Kyoko Sayama, ist auch die Regisseurin von, ja, schon vielen Shoujo-Klassikern, Skip Beat, Vampire Knight, zuletzt aber auch Staffel 2 und 3 von To Your Eternity. In Zusammenarbeit mit Shinzo Fujita, Autor von der Anime-Adaption von To Your Eternity. Also bin ich schon durchaus interessiert, wie sich das dann auch erzählt, wenn es 7 Protagonisten gleichzeitig hat, die alle in unterschiedliche Richtungen gehen. Ja, in welche Richtung diese Geschichte generell geht, das, also es scheint mir schon irgendwie was auf den ersten Blick, was, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist. Zumindest so, also es hat hochgesteckte Ziele, 7 Protagonisten gleichzeitig zu erzählen und damit vielleicht 7 Geschichten auch irgendwie gleichzeitig.
Ja, ich weiß ja nicht. Man muss es ja nicht unbedingt gleichzeitig machen. Du kannst ja einfach nur 7 unterschiedliche kleine Lebensgeschichten erzählen dadurch.
Es kann natürlich auch sein, dass es 7 Geschichten hintereinander erzählt. Ja, mal gucken. Jo. Soll auf jeden Fall im Oktober rauskommen. Wird anscheinend auch irgendwie mitproduziert von Amazon. Also kann man sicherlich damit rechnen, dass es dort auch den Simulcast geben wird. Ja, dann haben wir noch 2 ein bisschen seltsame Neuankündigungen. Eine kommt über das Magazin Deadline. Die haben nämlich die News gesteckt bekommen von Unapologetic Projects, dass die Firma an einer US-Live-Action-Adaption von Hotaru's Way arbeitet, von der Mangaka Satoru Hiora, die schon seit Jahren sehr, sehr viele Shoujo-Manga auch noch bis heute aktuell zeichnet. Und ihr größtes Werk ist eben Hotaru's Way. Hat in Japan auch schon Live-Action-Adaptionen bekommen. Keiner ihrer Serien hat bisher Anime-Adaptionen bekommen. Ja, die Firma Unapologetic Projects eben in Zusammenarbeit mit Angela Nissel. Das ist eine der Hauptautorinnen von Scrubs und Hauptproduzentin auch ab den späteren Staffeln. In Zusammenarbeit mit Sasha Leigh Henry, da habe ich ehrlich gesagt nichts von dem gekannt, an dem die gearbeitet hat. Die sollen beide das Drehbuch für diesen Film schreiben, wo es eben um eine junge Dame geht, die auf der Arbeit wie ja die perfekte Vorzeige Office Lady wirkt und zu Hause aber halt komplett messy ist. Also gerade Kanon nur mit erwachsenen Hauptfiguren.
Jo.
Ja, ich weiß nicht, warum man sich ausgerechnet das dann ausgesucht hat, da eine Live-Action-Adaption dazu zu machen, eine amerikanische dann auch noch irgendwie, als eine seltsame Entscheidung irgendwie.
Ja, hört sich an, als hätte irgendjemand das aus Leidenschaft gemacht, weißt du? Ne? Weil er den Manga mag.
Ja.
Also ich würde jetzt zum Beispiel keinen Sinn vom Geschäftlichen her daraus sehen, aber hey, wer weiß, ne? Vielleicht ist es auch von Japan kam da irgendwas. Hey, wenn ihr das macht, wir helfen euch. Keine Ahnung. Was auch immer los ist, wir kriegen's. Soll recht sein.
Ja, mal gucken. Wird vielleicht eventuell als eine Rom-Com nicht auf so viele Produktionsprobleme stoßen wie alle anderen bisher angekündigten Live-Action-Filme von Anime und Manga.
Ja.
Ja, und dann noch etwas sehr Enttäuschendes, denn Café Group, eine AI-Firma, hat in Zusammenarbeit mit Akihiro Nishino einen Kurzfilm produziert zu Propel of Chimney Town. Akihiro Nishino ist eben der Zeichner von Propel of Chimney Town, ist ja ein Bilderbuch im Originalen, was er jetzt mittlerweile ja auch schon 2 Anime-Film-Adaptionen bekommen hat, beide bei Studio 4 Grad Celsius, also einem der kreativsten und besten Anime-Studios. Und der spuckt den Leuten jetzt eben ins Gesicht, der Originalzeichner von der Vorlage, indem er eben an einem AI-Short mitgearbeitet hat, der anscheinend so zwischen 195 und 210 Sekunden gehen soll und ja, AI-Live-Action nachgeahmt ist. Und demnächst auf dem Short Shorts Film Festival in Asia zu sehen sein soll am 10. Juni. Und Nishino überlegt auch, ob er bei zukünftigen Kinovorführungen vom 2. Propel of Chimney Town Anime-Film den Kurzfilm davor packen möchte. Wo ich hoffe, dass die Leute von Studio 4 Grad Celsius sehr aggressiv dagegen sind.
Es ist wirklich sehr komisch. Ich weiß nicht, einige Leute sind völlig überzeugt davon, von dem Traum, von dem Goldrausch der KI. Aber allein die Angabe, er ist zwischen 195 und 210 Sekunden lang.
Kollege, habt ihr den noch nicht fertig generiert?
Du könntest auch 3 bis 4 Minuten sagen sollen, aber irgendwie, ich kapiere das nicht. Ich kapiere das nicht. Sag doch einfach, er ist unter 5 Minuten. Das ist ein Kurzfilm. Das reicht nicht, ja? Sie wissen es nicht. Ich weiß nicht, warum ich mich darüber aufrege, weil es ist wahrscheinlich so etwas, was die Leute bald vergessen haben wieder.
Oh ja, hoffentlich.
Ich glaube nicht, dass das Ding irgendwie Aufmerksamkeit bekommt im Vergleich zu den Filmen von 4 Grad Celsius.
Ja, ich denke auch. Ich denke, das wird sehr schnell vergessen sein. Zum Glück, hoffentlich. What the fuck, warum überhaupt? Naja. Wir haben ein paar Updates angefangen mit Fairy Princess Minky Momo. Soll er eine neue OVA bekommen? Das Ganze wurde ja schon vor einer ganzen Weile angekündigt. Und jetzt gibt's auch einen Termin. Am 13. November soll das in eine Limited Release in die japanischen Kinos kommen. Dann gibt's nach 22 Jahren Stille, ich glaube sogar nach 32 Jahren kann ich noch rechnen. Ja, nach 32 Jahren Stille im Franchise, einer von, ich glaube, von Ashi Productions, genau, von Ashi Productions großen Magical Girl Anime aus der Zeit, kommt eben wieder am 13. November. Diesmal unter der Regie von Ayumu Watanabe, der anscheinend nicht schläft, weil in der Saison laufen ja auch Witchet Atelier und Akane Banashi.
Ja, der schläft nicht. Aber wir wissen natürlich nicht, wie es von der Produktion gelaufen ist. Ne? Kann sein, dass er bei Witchet Atelier schon vor Ewigkeiten fertig war mit seiner Arbeit. Weil die haben sich so ewig lang gezogen, die Sachen.
Ja, es wurde auch mehrfach verschoben irgendwie. Also weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, auf jeden Fall ganz nett. Gibt leider noch keinen Trailer irgendwie dazu, würde ich mal schon interessieren, wie das dann eben jetzt aussieht. Weil die alten Sachen natürlich alle noch auf Film gezeichnet, auf Sales gezeichnet gewesen sind. Und jetzt sind wir halt im digitalen Zeitalter, da finde ich das immer ganz interessant, den Sprung zu sehen, wie das mittlerweile aussieht.
Ja, heute ist die Technik gut genug, dass du es eigentlich nachbauen könntest, ohne dass jemand was merkt. Aber nee, das werden sie wahrscheinlich nicht tun. Bisher haben sie immer in irgendeiner Art und Weise was Frisches reingebracht. Und ich glaube, bei dem Team, das hinten dran steht, ja, die werden sich nicht einfach ausruhen. Die werden irgendwas damit anstellen, hoffe ich auch. Ja. Mei, wieder ein Kapitel in der Geschichte von alten Animes, die neu rauskommen.
Yes. Wir haben noch etwas, was vorher noch nicht rausgekommen ist, nämlich Even though she's a timid young lady to the max, she agreed to her shrewd fiancé's bet. Eine Light Novel im Original. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wann die Ankündigung gewesen ist. Auf jeden Fall noch letztes Jahr. Und da gibt's jetzt einen ersten richtigen Trailer, der uns offenbart, dass es im Oktober die Anime-Serie rauskommen soll, die bei Jumundo gemacht wird unter der Regie von Nobuaki Nakanishi, der bei Jumundo auch vorher schon I Shall Survive Using Potions Regie geführt hat und eben wieder ein Drama am Königshofe ist, wo eine, 10-jährige Dame zwangsverlobt wird an irgendeinen Fiancé, an irgendeinen Typen aus dem reichen Hause, irgendeinen Prinzen und sonst irgendwie was und eigentlich sich scheiden lassen möchte und ihr Macker sagt, gib mir doch 7 Jahre, um dich zu überzeugen.
Sag mal, ist das ihr Otome-Isekai?
Es wirkt wie eins irgendwie, ne? Ich bin mir auch von dieser Animation am Anfang des Trailers, würde ich jetzt mal sagen, es ist auch ein Isekai.
Ja.
Auch wenn ich das vorher in der Zusammenfassung nicht gelesen habe.
Nee, aber es gehört anscheinend heute dazu.
Ja, es ist schon so selbstverständlich, dass,
ja.
dass man es nicht mehr erwähnen muss.
Güte.
Aber das würde auch erklären, warum ein 10-jähriges Mädchen auf den Gedanken einer Scheidung kommt.
Hey.
Wenn im Kopf halt eigentlich eine ältere Person ist.
Ja,
Ja, ich meine, es sieht jetzt auch so wirklich, wenn ich mir den Trailer angucke, sieht halt aus. Ist also nichts Besonderes. Da sticht nichts heraus, so gar nichts irgendwie.
Ist ein Anime.
Ja, den es ab Oktober gibt. Für was wir noch kein Datum haben, ist Wasted Chef. Da gab es ja eine Vorstellung jetzt auf der NSC im Animation Showcase, wo viel hinter den Kulissen Zeug natürlich gezeigt worden sind, um weitere Finanziers und so zu sichern. Ich glaube, wo er mal irgendwie gemeint wurde, dass der Film noch bis nächstes Jahr, glaube ich, in Produktion ist. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was die News dahinter war. Aber wir haben jetzt trotzdem schon einen ersten Teaser bekommen, der 30 Sekunden uns zeigt vom neuen Filmprojekt von dem Team hinter Pompo the Cinephile, also Takayuki Edao als Regisseur, der halt auch schon bei UFO Table vorher Magical Sisters Yorinene Regie geführt hat und God Eater. Und als Charakterdesigner haben wir Shingo Adachi, den Charakterdesigner von den Sword Art Online Anime und auch zuletzt Regiedebüt ja gefeiert mit Licorice Recoil und Animationsstudio Klapp. Und sieht sehr, sehr schön aus. Vor allem der Burger.
Ja, das ganze Ding ist in bunten, wilden Farben, die so an diese Fehler aus Linsen erinnern, weißt du? Diese Farbfehler, diese chromatische Aberration.
Nee, was hier tatsächlich anscheinend irgendwie passiert ist, ist, dass Takayuki Hirao sich halt teilweise so Key Arts halt angeguckt hat, wo die Schattierungen auf Schlüsselbildern oft mit Blau und Pink gezeichnet werden und gesagt hat, das sieht ja ganz geil aus.
Ja,
daraus
das sieht geil aus.
Unseren Artstyle.
Das macht er richtig. Das hätte ich mir schon mal längere Zeit gewünscht, dass jemand sowas macht. Die hätten es von mir aus gleich ganz in der Rohfassung lassen sollen. Das wäre auch interessant.
Ja, ist auch es sieht dementsprechend auch sehr aus wie moderne Shinkai-Filme, weil die eben sich in die gleiche Richtung entwickelt haben. Also auch so, wir nehmen einfach direkt die Schattierung von den Schlüsselbildern und polieren die halt auf.
Ja, ja. Plus der Inhalt hier, man erkennt doch nicht allzu viel, aber irgendwie ist da so eine Postapokalypse oder ist das nur ein Traum?
Ich bin mir auch nicht sicher, was da am Ende passiert. Irgendwas. Also wir haben irgendwie einen Diner oder so mit unseren beiden Hauptfiguren und wir sehen halt einen sehr leckeren Burger. Und am Ende ist da irgendwie, geht die Welt unter.
Ja, ja. Vulkanausbruch oder sonst was.
Ja. Bin ich sehr gespannt letzten Endes, wenn es dann fertig ist. 2027 soll es fertig sein, also der Film. Dann sehen wir den vielleicht also frühestens irgendwann nächstes Jahr.
Aber okay.
Macht aber einen guten ersten Eindruck. So, und dann kommen wir zum Rest. Und müssen leider mit zwei Todesmeldungen anfangen. Einmal hätten wir Yoshihiro Nishimura, gestorben im Alter von 59. Hat jetzt anscheinend schon, war eine Weile im Krankenhaus und ist an irgendeiner Krebserkrankung gestorben. An irgendeiner Lebererkrankung gestorben. Und einige Leute, die speziell auf japanische Live-Action-Filme stehen, kennen vielleicht seinen Film Tokyo Gore Police. Das war ein Kult-Hit, so im Ende der Nullerjahre. Und er ist aber auch vor allem angefangen als Special-Effects-Artist und hat für auch einige andere interessante Filme wie Shin Godzilla oder die Attack on Titan Live-Action-Filme, die Death Note japanischen Live-Action-Filme oder auch Suicide Club die Effekte übernommen als Main Artist.
Das ist natürlich krass.
Und hat innerhalb der letzten paar Jahre auch einige B-Horror-Filme Regie geführt.
Ich sehe, wenn ich das so richtig sehe, dann hat er viel Modellarbeit geleistet für den Shin Godzilla. Und ja, die Monstermodelle in Shin Godzilla, die waren schon, der Mann konnte Albträume zum Leben erwecken.
Ja, das ist auch etwas, was ich generell in Shin Godzilla sehr mag, dass die Art und Weise, wie auch Godzilla aussieht, wirklich sehr, also wie so ein Stop-Motion-Modell aussieht. Bin mir nicht ganz sicher, wie es 100% letzten Endes umgesetzt worden ist. Aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal Robocop gesehen und es erinnert mich halt sehr an die Sequenzen mit dem Mac an Robocop.
Ja, mit dem Ed 209.
Ja.
Okay, ja, es gibt aber, so viel ich weiß, Making-of einiges zu Shin Godzilla. Da sollte ich mal nachgucken. Das macht mich jetzt sehr neugierig.
Ja, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr schade, den jetzt schon verloren zu haben. Hat auch schon an seinem nächsten Film gearbeitet. Geisha War befindet sich aktuell in der Postproduktion. Wird also wahrscheinlich vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr in die japanischen Kinos kommen. Sehr, sehr schade.
Ja, wirklich.
Auch verloren haben wir Hiroyuki Kawasaki. Der war 60 Jahre alt, auch nur ein Jahr älter als als Yoshihiro Nishimura und ist bereits Anfang des Jahres gestorben, ist jetzt nur erst bekannt gegeben worden von einem seiner Kollegen. Ja, der hat auch, der war Drehbuchautor für einige sehr interessante Anime-Projekte. Also Hauptdrehbuchautor von After War Gundam X und auch an jeder Episode mitgeschrieben. Mehrere Serien vom Brave-Franchise geschrieben, unter anderem Hauptautor von Brave of Gold Gold Run, Brave Police Jade Decker, das waren auch so Mecha-Serien von Sunrise.
Yes.
Ja, Future Card Buddy Fight, also eine der auch größeren Sammelkartenspiele in Japan aktuell, was ja auch jedes Jahr irgendwie neuer Anime bekommt, hat er einige der Serien mitgeschrieben und hatte damals Mushimo begleitet zu B-Train und an einigen B-Train-Serien eben auch als Hauptdrehbuchautor gearbeitet, unter anderem deren Adaption von Blade of the Immortal 2008 und auch El Cazador de la Bruja. Ja, und auch Sakura Wars, die vielen Anime dazu, die Serien und OVAs.
Er hat eine Menge gemacht, darunter auch Fantasy, ne? Er hat auch bei Clamps Tsubasa Reservoir Chronicle mitgeschrieben, er hat Sorcerer's Hunters mitgeschrieben, ne?
Tsubasa war, glaube ich, auch bei B-Train.
Ja, stimmt. Ja. Das war auch bei B-Train. Das war einer der größten Serien von B-Train. War ziemlich lange, ne?
Auch ein Anime, den wir beide sehr gerne mögen, die Responsible Captain Tyler.
Ja, ja, sowieso. Hat bei einigen Science-Fiction-Sachen mitgeschrieben, auch bei Martian Successor Nadeshiko, was natürlich ein Mecha-Klassiker ist. Meine Güte, der war so lange dabei, der hat sehr früh angefangen. Der muss so ein kleiner Fuzzi noch gewesen sein, als er Ende der 80er, Anfang der 90er da reingekommen ist.
Ja, sehr schade also auch, dass wir auch ihn definitiv zu früh verloren haben. Eben an einigen interessanten Anime gearbeitet, die wir beide, glaube ich, ganz gerne mögen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Dann eine große Veränderung gab es auch bei Studio Madhouse. Da ist, zum Glück ist er nicht gestorben, Kunihiko Hamada, der ist gegangen von Studio Madhouse, nach über 35 Jahren, die er dort gearbeitet hat, 20 davon wirklich fest angestellt, ist auch schon Ende März gegangen, ist schon bei einer anderen Firma, hat von Madhouse kein Abfindungsgeld bekommen, meint er auch. Und er war zuletzt, ja, so einer der Hauptmenschen an The Hundred Scenes of Awajima. Da war er Character Designer und Chief Animation Director an jeder einzelnen Episode und hat sich eben auf Social Media auch sehr, sehr stark geäußert darüber, wie schief die Produktion gelaufen ist von der Serie. Dass er so viele Korrekturen wie noch nie an jeder einzelnen Episode machen musste. Da hat er danach wohl die Schnauze voll eben gehabt und ist gegangen. Hamada ist, ja, jemand, der den Look von Madhouse eben lange, lange, lange Zeit mitgeprägt hat. Gerade halt innerhalb der letzten 20, 25 Jahre Chief Animation Director an Serien wie Monster, Nana, Kaichi, Chihaya Furu.
Meine Güte.
Und auch an der neuen Cardcaptor Sakura-Serie Da gibt es auch ein lustiges Update, was über ihn kommt, wo jemand auf Twitter ihn zu seinen Posts über sein Gehen bei Madhouse gefragt hat, wie sieht's eigentlich mit der zweiten Staffel von Cardcaptor Sakura Clear Card aus, die ja vor Jahren angekündigt worden ist, wo er nur sehr prägnant geantwortet hat, sieht nicht gut aus.
Yo, ich denke mal, das müsste einer der Gründe sein, der war einfach zu unzufrieden. Also, das heißt nicht jetzt, weil er da gegangen ist, dass er weg ist aus der Anime-Welt, ne?
Nein, also. Er ist schon bei einem neuen Studio tätig. Er hat aber noch nicht gesagt, welches.
Ja. Meine Güte, Madhouse, was läuft in euren Laden, dass ihr den Mann nicht halten könnt?
Ja, das ist wirklich extremst schade. Das wird sich sicherlich auch auf ein paar der Produktionen bemerkbar machen, gerade wenn bei Cardcaptor Sakura Clear Card und falls jemals auch nochmal eine neue Staffel von Chihaya Furu kommt, ist das etwas, was man sicherlich merken wird, dass er eben nicht mehr für Character Design und Chief Animation Director zuständig ist. Ist sehr, sehr schade, dass es anscheinend bei Madhouse aktuell nicht sonderlich gut aussieht.
Hm. Ah ja.
Dann, wo es ebenfalls nicht gut aussieht, ist in der männlichen Sparte von CoverCorp. CoverCorp ist es die Firma hinter HoloLive und eben auch dem männlichen Ableger HoloStars. Und da hatten wir vor einer Weile im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass CoverCorp jeglichen Support für HoloStars eingestellt hat. Das heißt, kein Merch mehr, keine Events mehr. Kein Nutzen sogar mehr vom Studio, was ich irgendwie besonders fies finde. Und im Prinzip gar nichts mehr. Ihr dürft der Charakter bleiben und weiter streamen, aber sonst kriegt ihr nichts.
Ja, ihr könnt für uns arbeiten, aber ihr kriegt dafür nichts.
Und ja, jetzt sind eben oder haben sehr, sehr viele von den Jungs angekündigt zu gehen. Hanasaki, Miyabi, Kishiro, Tenma, Rika, Aruran, Deisu, Minase, Ryu und Kageyama Shien haben alle angekündigt zu gehen. Die meisten letzten Streams werden jetzt im Juni stattfinden. Letzterer geht erst im Juli. Ein paar bleiben halt noch. So einer der bekanntesten, würde ich sagen, Estelle ist zum Beispiel noch da. Das, ist verständlich, dass über die Hälfte der Jungs geht, wenn es halt heißt, fickt euch.
Ja. Okay, HoloLive ist sehr erfolgreich und sehr bekannt, überall im Anime auch, ein bisschen massenweise, was mittlerweile auch in Openings von irgendwelchen VTubern gesungen wird. Yes. Ne?
Also jede Saison haben wir mindestens ein Anime mit einem Opening oder Ending von einem der HoloLive-Mädchen.
Ja, aber so wie ich das mitbekommen habe, sind die Jungs nicht so erfolgreich wie die Mädels, bei weitem nicht so. Und ja, HoloLive ist da anscheinend, oder Cover, ich weiß nicht genau, wer verantwortlich ist dafür, aber die juckt es halt nicht. Ihr macht kein Geld, ja, könnt ihr machen, was ihr wollt, juckt uns nicht. Irgendwie ein bisschen komisch, ne? Sowieso, dass überhaupt so eine Firma, die so erfolgreich ist mit ihren Leuten, nicht irgendwie, dass sie irgendwo an der irgendeiner Ecke auch Geldprobleme haben könnten, ist schräg, ne? Was ist da los? Man könnte es andauernd aus dem VTuber-Geschäft, dass massenweise Firmen es versuchen und bumm, nach 2 Jahren sind sie kaputt.
Ja. Ich glaube, hier ist halt nicht nur so das Problem, dass die kein Geld machen, sondern wahrscheinlich nicht genug. Und auch was halt ich bei Cover sowieso komisch finde, ist, dass sie eben die männliche und weibliche Sparte so krass trennen mit HoloLive und HoloStars. Das ist ein Problem, was Nichisanji zum Beispiel nicht hat. Gerade die IN Nichisanji-Jungs sind sehr erfolgreich. Ja, nur bei Cover hat man das anscheinend einfach nicht hingekriegt, die Jungs in irgendeiner Form groß zu machen.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was bei denen läuft. Also ich schätze mal, die werden alle alleine weitermachen, weil die haben genug Publikum, oder?
Ja, ich schätze mal, viele davon werden als Independent-Streamer unter neuer Identität dann jetzt anfangen.
Ja, aber irgendwie erinnert es mich gerade an die Nachricht von Madhouse, ne? Mit unserem Veteran, mit dem Kunihiko. Ja. Du kannst deine Talente nicht halten. Was machst du als Firma? Ne?
Mhm.
Naja.
Dann haben wir was für die Leute, die Pokémon-Trainer werden möchten. Denn die Pokémon Company hat in Zusammenarbeit mit der japanischen Real Estate Firma Mitsui Fudosan und einer kanadischen Multimedienfirma Moment Factory angekündigt, dass sie eine Pokémon Trainer Experience, eine immersive Pokémon Trainer Experience eröffnen möchten, die im Frühling 2027 durch Europa touren wird. Damit wird es sicherlich auch einen Standort in Deutschland geben. Hm. Wie das aber aussieht und so weiter und so fort, wissen wir halt jetzt noch nicht. Aber es gibt auf jeden Fall die Nachricht, Anfang nächstes Jahr könnt auch ihr sie alle fangen.
Ich frage mich wirklich, wie die das machen. Ob das so eine Arena ist, wo du dann durch verschiedene Räume durchgehst. Oder ob die das wie so ein Escape Room machen. Oder ob sie dir direkt einen Virtual Reality Helm aufsetzen.
Mhm.
Keine Ahnung.
Ja, mal schauen. Müssen wir dann sehen. Ich kann es mir jetzt auch noch nicht so ganz vorstellen. Ja, vielleicht halt ein Headset oder so, dass man da irgendwie eine Experience hat. Wer weiß. Dann eine ganz schöne Nachricht. Wir hatten vor 4 Jahren, ist das mittlerweile her, das tut ein bisschen weh, damals darüber gesprochen, dass die Leute bei Seven Seas eine Union geformt haben. Und das Gleiche passiert jetzt gerade auch bei Dark Horse Comics. Da sind die Leute sowohl von Dark Horse Comics wie auch deren Retail Cat The Things From Another World haben zusammen eine Gewerkschaft gegründet namens Dark Horse Workers United, die affiliated ist mit der Communications Workers of America, die gleiche Gewerkschaftsgruppe, mit der auch Seven Seas Gewerkschaft sich angeschlossen hat. Und zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie das Ganze ausgegangen ist, denn die haben ein Ultimatum an den CEO Jay Commerce gestellt. Zum 3. Juni soll Dark Horse Comics das Ganze freiwillig anerkennen. Ansonsten geht man eben vors National Labor Board.
Jo, also ich bin froh drum, weil vor 5 Jahren Embracer Dark Horse gekauft hat. Ne?
Yes. Und auch der aktuelle CEO von Dark Horse, Jay Commerce, ist auch, also weil vor kurzem ist ja der eigentliche Gründer von Dark Horse gegangen. Das war auch erst jetzt vor 1-2 Monaten. Und der Interim-CEO Jay Commerce ist der CEO von dieser Fellowship Entertainment Ding, was Embracer da gegründet hat.
Mm-mm. Also wir hetzen ja immer gern die großen Korpus, ne? Aber große Konzerne sind auch nur ein Zusammenschluss von Menschen. Also ich bin nicht im Prinzip dagegen, aber die brauchen etwas, was so ein bisschen ein Gegengewicht ist, ne? Was sich dagegen wehren kann, wenn sie irgendwie Blödsinn machen oder Willkür üben. Und da ist eine Gewerkschaft genau richtig, weil ohne eure Arbeiter kriegt ihr nichts geschaffen.
Yes. Ich bin entsprechend sehr froh drum, dass sie diese Gewerkschaft anstreben. Natürlich hat es Verbindung mit Layoffs, die in letzter Zeit auch bei Dark Horse Comics passiert sind. Und dem neuen CEO, eben mit dem Abgang des originalen Gründers von Dark Horse Comics, der halt 40 Jahre lang CEO auch gewesen ist. Anscheinend gibt es auch bei Dark Horse Comics eine Return-to-Office-Policy, mit denen auch nicht alle einverstanden sind. Und eben die aktuelles Aufkommen von AI sind alles Sachen, die erwähnt werden in ihrem Schreiben.
Aber der Gründer, ne, nach 40 Jahren in der Firma, kann sein, dass der nicht gegangen ist wegen Korpo-Politik, sondern einfach, weil er in Rente geht. Ne?
Ja, das kann durchaus sein. Freut mich wirklich sehr. Daumen sind gedrückt, dass das alles funktioniert. Und damit wären dann mit sowohl Seven Seas Entertainment und Dark Horse Comics die in meinen Augen auch besten 2 englischen Publisher, was Manga angeht, in Hand einer Gewerkschaft.
Gute Sache.
Dann, das ist eine sehr kuriose Nachricht, deswegen muss ich die hier mit reinnehmen. Akita Shoten hat angekündigt, dass Dokodemo Young Champion eingestellt wird. Dokodemo Young Champion ist eine digitale zusätzliche Ausgabe zum Young Champion. Young Champion, ne, ist eben für Szenen, Manga sind auch einige bekanntere Dinge sind da drin gelaufen. Wie Sundomir zum Beispiel, was ich mal im Anime Slam Podcast vor ein paar Jahren erwähnt habe, oder der Manga von Battle Royale.
Mhm.
Die hatten dann halt irgendwann gesagt, unsere Young Champion reicht nicht, so, um alle Manga zu veröffentlichen, die wir veröffentlichen wollen. Also starten wir ein zusätzliches digitales Magazin, wo wir reinpacken können im Prinzip, was wir wollen. Und jetzt haben sie angekündigt, dass eben die Juni-Ausgabe die letzte sein wird, denn das digitale Magazin ist zu groß geworden.
Okay. Ich kann es nachvollziehen, wenn ihr nicht genug Geld macht, um Leute anzustellen, um das alles zu verwalten. Na klar, es kann sein, dass es euch da wegläuft, aber kann man es dann nicht einfach verkleinern? Muss man es dann sofort zumachen?
Ich verstehe es auch nicht so 100%. Das Magazin hatte mal angefangen, so als 300 Seiten zusätzliches Material eben zum Young Champion, ist aber in den letzten paar Jahren auf 2000 Seiten explodiert mit Pläne, dass es sogar in Zukunft 3000 Seiten lang sein soll.
Jeden Monat.
Jeden Monat.
Also, wenn ich mir überlege, dass so ein Kapitel so 20 bis 30 Seiten hat, sind es
das
dann...
Das ist ein Monatsding. Die Kapitel hier haben 60 Seiten.
Ah, okay. Aber trotzdem, das sind dann umgerechnet 50 verschiedene Comics, oder?
Es sind in der letzten Ausgabe 76 verschiedene Manga drin.
Wow, das ist eine Menge.
Ja. Serien, die dort liefen und zum Beispiel auch in letzter Zeit Anime-Adaptionen bekommen haben, sind Plus Sized Elf und From Old Country Bumpkin to Master Swordsman. Die haben aber beide auch schon neue Zuhause gefunden auf Yan-Chan Web, was im Prinzip Dokodemo Young, was im Prinzip Akita Shotens Antwort auf hier Jump Plus ist.
Es ist trotzdem ein bisschen seltsam, ja. Wenn du es digital hast, dann musst du das nicht aufbauen wie ein Magazin, wo man durchblättern muss. Logischerweise kann man das einfacher machen, dass die Leute ihre Sachen finden können. Und ja, ich kann es mir nur vorstellen, dass sie nicht genug Stab haben, nicht genug Leute, um das alles zu, ja, Korrektur zu lesen und so und einzupflegen und alles etc. viel mehr, oder?
Das könnte durchaus ein Grund sein. Ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann gewisse Dienste sagen, die Datei wird jetzt einfach zu groß.
Okay. Dass sie das Hosting sich nicht mehr leisten konnten, meinst du?
Ja, vielleicht? Oder dass ja, sowohl also das Hosting, wie auch, dass vielleicht manche Reader von manchen Seiten vielleicht gar nicht kompatibel sind mit irgendwie 3000 Seiten oder so.
Ja, das hört sich alles nach Problemen an, die man lösen könnte. Schade, dass sie es eingestellt haben, aber naja, irgendjemand anders wird den Ball aufheben, den ihr fallen gelassen habt.
Ja, also 3000 Seiten sind schon wild. Stell dir mal vor, das wäre ein tatsächlich gedrucktes Ding.
Jo, das ist krass, das wären, also wie viel hat so ein Shonen Jump? So 300 bis 500 Seiten? Ich weiß es gar nicht mehr.
Die sind aber schon recht dick, so ein Shonen Jump.
Ja, stell mir aber vor, dass du dir so 6 Shonen Jump auf einmal in die Hand drückst. Ja.
Und wir haben noch eine letzte Nachricht und auch die ist sehr kurios. Denn Anime Ego und Media Offsee, die haben angekündigt, dass sie endlich ihre Blu-ray zu Vampire Princess Mew rausbringen werden am 8. September. Und das, alles was, die ganze Geschichte dahinter, wie das jetzt passiert, ist super seltsam. Denn die hatten, eigentlich war diese Blu-ray schon mal angekündigt für Februar 2025. Wir gucken auf den Kalender, das ist ein bisschen her.
Ja.
Was nämlich passiert ist, ist, dass sie Material für die Verpackung von der Disc an ihren japanischen Verleger, an ihren japanischen Licenser weitergegeben haben, damit die das absegnen. Und irgendwie kam nie so richtig eine Antwort, weil irgendwie gab es immer irgendwelche Copyright-Probleme. Wie das zustande kommt, erkläre ich gleich. Dass ja, Media OCD und Anime Ego das schlicht und ergreifend nicht veröffentlichen können. Jetzt saßen die eine Weile auf einem HD-Remaster von Vampire Princess Mio, was sie auch selbst angefertigt haben, und haben jetzt mal kurz auf ihren Vertrag geschaut und festgestellt, dass der nächstes Jahr ausläuft.
Puh, Gott.
Dass sie also eigentlich keine Zeit mehr so richtig haben, um das jetzt noch irgendwie alles in Gang zu setzen. Was jetzt also passiert ist, dass die OVA, 4 Folgen sind, als Blu-ray rauskommen wird, nur zu kaufen über die Media OCD Webseite, und das Cover davon ist einfach weiß. Auf dem Umschlag ist nichts drauf.
Oh mein Gott, ey. Ja klar, das ist für Fans, und ja, das ist sowieso eine Angelegenheit für Fans, ne? Wenn du so eine alte OVA auf Blu-ray rausbringst, das kaufen sich nicht so viele neue Anime-Fans, ne? Das ist was für die Leute, die das schon kennen. Dann ist es nicht so wild, die drucken sich einfach was aus, ne, und tun es dann in die Blu-ray rein. Das wäre natürlich besser, wenn man irgendwie was professionell gemachtes hätte, aber Gott, was ein Blödsinn. Über ein Jahr vertrösten die und lassen die nicht veröffentlichen, weil sie nicht die Rechte für ein paar Bilder gecheckt bekommen?
Das Problem ist, dass die den Einkauf der Lizenz hat Media OCD bei Pony Canyon gemacht.
Mhm.
Die haben aber auch festgestellt, dass Pony Canyon eigentlich nicht so wirklich der Rechteinhaber von Vampire Princess Mio ist.
Okay.
Und keiner weiß so richtig, wer der Rechteinhaber ist.
Boah.
Weil AIC Rights, die damals die Rechteinhaber gewesen sind, gibt's nicht mehr. Das neue AIC, also das aktuell existierende AIC, hat die Rechte auf jeden Fall nicht. Oder glaubt sie nicht zu haben. Wir wissen es nicht zu 100%. Die eigentlichen Creator dahinter, also Toshiki Hinano und auch seine Frau, die ja zusammen den Manga gemacht haben und die OVA-Regie geführt haben, meinen beide auch über Social Media, wir können auch nicht helfen, wir haben die Rechte auch nicht. Und jetzt weiß halt keiner, wer die Rechte hat, und aus irgendeinem Grund meinte halt Pony Canyon mal, sie hätten sie, und haben dann später festgestellt, sie haben sie doch nicht.
Weißt du, ich sehe es schon kommen, dass es in Zukunft öfters passiert, ne? Dass das ein verdammter Dschungel ist und ein verdammter Horror, besonders jetzt in einer Zeit, wo viele ältere Anime wieder rauskommen. Ich denke mir, einige von den Leuten werden das einfach mal so schnell durchdrücken, und der Rechte sind eigentlich nicht geklärt. Das kann ich mir gut vorstellen.
Mm-hmm.
Weil wenn du übersehst, wie du hier wegen so einem blöden Unsinn über ein Jahr rumfutzest, das wird keiner machen. Die Produktionen werden normalerweise zusammenbrechen. Dass sie das überhaupt mit sich machen lassen, ist ein Wahnsinn. Und ja, Rechte sind für den Arsch, wenn sie euch nur behindern.
Es gibt ja tatsächlich in den USA, glaube ich, so ein System von wegen, dass wenn nicht herausgefunden werden kann, wer der Rechtebesitzer ist, dass man theoretisch das einfach veröffentlichen könnte. Und dann erst, wenn sich tatsächlich jemand beweisbar als Rechteinhaber meldet und dagegen klagt, das dann runtergenommen werden müsste. Aber auch ohne Strafen, glaube ich, für die Person, die es vorher veröffentlicht hat. Da das Ganze aber ja halt eben nun mal hier in dem Fall einen Anime betrifft, kann das Media OCD sicherlich auch nicht anwenden. Wobei ich auch glaube, dass sie eine britische Firma sind, aber ich bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher.
Mann, das sollten sie weltweit so machen, dass das einfach dann rückwirkend Verträge geschlossen werden können, weißt du? Dass wenn's so total undurchsichtig ist, dann bringt's raus, und dann soll sich der Rechteinhaber melden, und dann machen sie rückwirkend mit dem Vertrag über eine Lizenzgebühr und Ende Gelände.
Ja, das wäre der beste Fall. Es ist auf jeden Fall, es ist schön, dass sie es trotzdem noch jetzt irgendwie auf irgendeine Art und Weise rausbringen, auch wenn die halt sehr seltsam ist. Es ist definitiv ein Kuriosum, einfach eine weiße Hülle. ein Sammelobjekt. In seinem Schrank stehen zu haben.
Das ist definitiv ein Sammelobjekt.
Ja. Ja. Wow. Einfach wow. Damit sind wir durch für diese Ausgabe vom Anime Buster. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Falls ihr mehr von Mats und mir hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch auch den Rolling Sushi Podcast mit den Nachrichten aus Japan und jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut oder und gelesen haben. Wir sind raus. Tschüssi.
Ciao.